Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Sean Connery ist gestorben. Sie haben es vorhin in den Nachrichten gehört. Gleich ein Nachruf auf den schottischen Schauspieler, der wie kein anderer James Bond war, aber noch viel mehr. Auch Werner Nekes war vor allem Filmemacher, aber noch viel mehr. Er förderte Künstler wie Helge Schneider und Christoph Schlingensief und er war ein leidenschaftlicher Sammler. Seine medienhistorische Sammlung natürlich mit rund 25.000 Objekten ist nun von drei Museen gemeinsam gekauft worden. Was sich darin findet und was künftig damit geschehen soll, dazu gleich ein Gespräch. Und auch ein Flughafen ist nicht nur ein Flughafen, ein Besuch auf dem BER, der Kunst wegen. Zunächst aber der wichtigste Literaturpreis im deutschen Sprachraum, der Georg-Büchner-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Heute ist er verliehen worden an die Lyrikerin Elke Erb. Die 82-jährige Preisträgerin begann in den 70er Jahren in der DDR mit dem Schreiben. 1975 erschien ihr erster Band Gutachten. Und heute ist sie eine der ganz großen Lyrikerinnen und Übersetzerinnen und hat Einfluss auf ganze Generationen von Kolleginnen und Kollegen. Pandemiebedingt wurde der Preis mit nur wenigen Live-Zuschauern im Staatstheater Darmstadt verliehen und ausgestrahlt als Stream. Und der läuft im Augenblick noch. Ludger Fittkau hat die Verleihung und verfolgt die Verleihung für uns. Herr Fittkau, was sagt denn die Jury über das Werk von Elke Erb?
Ja, die Jury spricht von einer ganz eigenständigen schriftstellerischen Leistung, von einem Lebenswerk, deren Anfänge in der DDR liegen, ab 75 und bis heute unbeirrt sich fortsetzt. Sehr poetischer Sachverstand bei Elke Erb, übersetzerische Arbeiten von Dichterinnen und Dichtern in Ost und West. Das, was viele auch sagen, und das hat die Jury auch bestätigt, ist, sie arbeitet sehr prozessual, sehr erforschend. Auch ihre Gedichte werden häufig kommentiert in Texten dazu. Sie diskutiert auch sehr viel mit ihrem Tagebuch, das sie führt. All das wird ausgezeichnet. Sie ist eine Frau, die eine deutsch-deutsche Geschichte hat. Ihre Familie ist aus Westdeutschland, aus der Eifel, in den 40er Jahren, noch in 49 in die DDR gewechselt. Der Vater hat sich zum Kommunismus bekannt. Sie ist rübergekommen in die DDR, hat dann aber nach einigen Jahren festgestellt, dass ihr dieses System nicht behagt, zu wenig Individualismus fördert. Sie ist eine Individualistin, die dann auch natürlich angeeckt ist in der DDR. Auch das wird von der Jury beschrieben. Sie hat Stasi, dann ist von der Stasi verfolgt worden, hat sich in Oppositionskreisen bewegt in Ostberlin und war auch eigensinnig in ihrer schriftstellerischen Arbeit in der DDR, aber auch darüber hinaus, das sagt die Jury ja deutlich bis heute.
Ich habe es gerade gesagt, die Preisverleihung läuft im Augenblick noch. An welchem Stand sozusagen ist sie denn gerade? Konnte Elke Erb sich schon bedanken? Gab es schon eine Laudation?
Nein, also gerade hat Ute Frevert noch gesprochen, dann kommt jetzt gleich erst die Preisverleihung an die Büchner-Preisträgerin Erb. Es ist ja immer eine Mehrfachpreisverleihung und auch durch die Digitalisierung dauert es dann auch ein bisschen, bis die Filme eingespielt werden. Das ist alles gut gelaufen bisher, aber es ist eben, verzögert sich dann immer auch. Und demnächst dann kommt eben die Laudatio, die dann halten wird Henrik Jackson, der Schriftsteller. Ich habe den Text schon vorliegen. Eine sehr, sehr, eine Hommage im Detail. Sie erkennt Elke Erb gut seit 20 Jahren, beschäftigt sich intensiv dann in seiner Rede mit ihrer Arbeit, mit ihrem Zugang in die Welt, nennt ihre Arbeit Dickicht mit Leuchtraketen, also ein umfassendes, auch dichtes Werk, aber aus dem sozusagen sprachlich immer wieder Leuchtraketen hervorgehen. Also das wird eine sprühende Laudatio werden.
Ja, müsste man ja auch erwarten. Wo, wenn nicht dort, soll der Sprachwitz und die Sprachintelligenz sprühen bei einer solchen Verleihung. Der Büchnerpreis für Elke Erb kommt vielleicht nicht ganz überraschend. Sie ist natürlich eine ganz prominente Vertreterin ihrer Disziplin. Halten Sie das für die richtige Entscheidung?
Auf jeden Fall. Sie ist wirklich eine originelle Sprachkünstlerin, muss man sagen, die immer wieder sehr überraschende Wendungen in ihren Texten hat, in ihren Gedichten hat, auch in den erklärenden Prosatexten dazu. Das ist wirklich frisch. Also viele sagen das zu Recht, dass ihre Gedichte, auch wenn sie 20, 30 Jahre alt sind, immer noch frisch wirken. Sie schafft es sozusagen, aus ganz, ganz konkreten Alltagsbeschreibungen, die sie aus ihrem Tagebuch zum Beispiel gewinnt, dann immer wieder auch, ich würde mal sagen, gelegenheitsphilosophische Betrachtungen abzuleiten. Geht in die Städte, in Berlin hat sie natürlich viele Stoffe gefunden, aber auch aufs Land, wo sie teilweise lebt. Und das ist eine wirklich ja, eine ganz spannende Form der Lyrik. Und ich glaube, dass man auch gerade in Corona-Zeiten da kann man eintauchen und kann wirklich auch für diese dunklen Monate, die jetzt kommen, da auch einiges Mutmachendes finden. Auch das wird Henrik Jackson am Ende seiner Rede andeuten, mir liegt sie schon vor. Also man kann auch in den dunklen Winter hinein mit diesen Texten und Gedichten von Elke Erb einiges für die Zeit gewinnen.
Der Büchnerpreis wird gerade in diesen Minuten verliehen an die Lyrikerin Elke Erb. Morgen senden wir im Deutschlandfunk die Dankesrede von Elke Erb zur Verleihung des Preises um 17.05 Uhr in den Kulturfragen. Und der neueste Gedichtband von Elke Erb heißt »Das ist hier der Fall«, erschienen im Surkamp Verlag. Sean Connery ist gestorben in der letzten Nacht im Alter von 90 Jahren und zwar nicht in seiner Heimat Schottland, sondern auf den Bahamas. Nach Schottland wollte er erst wieder zurückkehren, wenn es unabhängig sei von Großbritannien. Obwohl er fern der Heimat lebte, außer auf den Bahamas noch in Spanien und New York, fand seine Regierungschefin in Schottland heute lobende Worte für ihn. Und uns allen ist Sean Connery natürlich als James Bond in Erinnerung, aber auch als aufrechter Polizist in Die Unbestechlichen zum Beispiel. Für diese Rolle bekam er den Oscar als bester Nebendarsteller 1983 und als William von Baskerville in Jean-Jacques Annauds Verfilmung von Umberto Ecos Der Name der Rose. Ein Nachruf von Josef Schnelle.
My name is Bond, James Bond.
007 Jagd Dr. No war 1962 Sean Connerys 14. Film. Aber es war der Film, der seine Filmpersönlichkeit begründete. James Bond 007, Geheimagent seiner Majestät, kann alles, darf alles und er tut alles, ohne Skrupel. Denn er hat die Lizenz zu töten. Und er wird in 7 Filmen gespielt von dem Schotten Sean Connery. Niemals mehr hat es eine bessere Besetzung für diesen Part gegeben. Vor allem durch seine physische Präsenz und sein sarkastisches Mienenspiel verlieh Connery der Figur etwas Eigentümliches, das keiner seiner Nachfolger erreicht hat. Sean Connery hastete ebenso überzeugend von Faustkampf zu Faustkampf, wie er als eleganter Barbesucher seine Bond-Girls verführte. In diesem Journal des Luxus und der Moden, das an allen mondänen Schauplätzen der Welt und in den entlegensten Winkeln der Erde spielte, wurde Connery zu einer ganz besonderen Kino-Ikone. Die Übertreibungen und Ungereimtheiten der Abenteuerstory waren schnell vergessen, sobald Connery auf der Leinwand erschien. Diesem Bond traute man einfach alles zu. Das wurde Sean Connery, der mit seinen Bond-Auftritten an der Kasse mehr als 4 Milliarden Dollar eingespielt hatte, selbst zu bunt.
James Bond war nie einer Situation ausgesetzt, die er nicht meistern konnte. Er brachte alles mit, was 007 brauchte. Er hatte fast übermenschliche Kräfte. Das war einer meiner Vorbehalte gegen die James-Bond-Filme.
Einmal noch kehrte er aber zu Bond zurück, 1983, in Irwin Kirschners Film mit dem bezeichnenden Titel Never Say Never Again, der eine ironische Paraphrase der Bond-Geschichten außerhalb der offiziellen Filmreihe darstellte. Das ganze übrige Werk von mehr als 60 Filmen widmete sich im Grunde der Demontage der Bond-Figur. Auf die Frage, wie er denn zur Schauspielerei gekommen sei, antwortete der kräftige junge Mann aus dem Arbeitermilieu, der mit 16 Jahren zur Royal Navy gegangen war, stets mit einer Anekdote aus seiner Zeit als Kleindarsteller in dem Musical South Pacific in den 50er Jahren.
Ich sagte, ich und Schauspieler? Und dann fragte ich, was ich dazu tun müsse. Er antwortete, als erstes arbeite an deiner Stimme. Außerdem bist du völlig ungebildet. Du musst sprechen lernen und dich bilden, was ich nie getan habe.
and you would have to give yourself an education, which I'd never had.
Er spielte für Alfred Hitchcock in Marnie, für John Huston in The Man Who Would Be King und für John Borman als Muskelmann in dem tiefsinnigen Endzeitfilm Sardos. Immer häufiger wurde er als Vaterfigur besetzt, zum Beispiel in Indiana Jones und Der letzte Kreuzzug als Vater von Harrison Ford oder in Forrester gefunden von Gus Van Sant als literarisches Vorbild eines jungen Talents. Seine Autobiografie ist aber betitelt Being a Scot und er hat sich immer wieder auch für Schottland engagiert.
Ich glaube, alles, was mit der Identität und der schottischen Seele zu tun hat, basiert auf Unabhängigkeit. Und deswegen investiere ich darin finanziell und emotional. Und ich denke, das ist es wert.
Sean Connery, der Schauspieler, ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Der Experimentalfilmer Werner Nekes, der war auch ein Sammler. Und sammelnd wie filmend interessierte ihn, wie er selbst das mal nannte, was wirklich zwischen den Bildern passiert. Also wie das zustande kommt, was wir im Film oder etwas breiter bewegte Bilder nennen. Dazu gehört ja mehr als eine Kamera und Aufnahmematerial. Dazu gehört vor allem auch ein Betrachter und eine Verabredung, ein Konzept, das bewegten Bildern eine Qualität eigen ist. Werner Nekes ist 2017 gestorben und er hinterließ, was er zu diesen Themen an Dingen zusammengetragen hat. Mehr als 25.000 Objekte, Illusionsapparate, frühe Fernseher, aber auch Bücher wie das des Mathematikers und Magiers John Dee, der 1570 ausklappbare stereometrische Körper und drehbare Tabellen in ein Buch integrierte. Bewegte Bilder, wenn man so will. Die Sammlung ist nun in die öffentliche Hand übergegangen, in drei öffentliche Hände genau, und eine davon ist die von Peter Marx, der Leiter der Theaterwissenschaftlichen Sammlung der Universität Köln. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was die Sammlung aus seiner Sicht eigentlich so wertvoll macht. Der Verkaufspreis ist nicht öffentlich, aber es werden ein paar Millionen gewesen sein.
Die Sammlung ist tatsächlich einzigartig. Sowohl in ihrer Fülle, wir reden insgesamt über rund 25.000 Objekte, aber vor allen Dingen auch in der Breite und in dem offenen Fokus, den Werner Nekes angelegt hat. Tatsächlich umfasst die Sammlung ja nicht nur die Vorgeschichte des Films, die Vorgeschichte des Bewegtbilds, sondern eigentlich hat Werner Nekes als Sammler tatsächlich eine Terra Incognita der visuellen Kultur entdeckt, die in der frühen Neuzeit beginnt und bis in die Gegenwart weitergeht. Und das sinnlich erfahrbar zu machen, die Spuren dessen bewahrt zu haben, aufgefunden zu haben, das ist das Verdienst der Sammlung und das ist das, was auch weiterträgt.
Wenn Sie in die Sammlung schauen, haben Sie Lieblingsstücke, haben Sie besonders interessante Dinge entdeckt?
Natürlich, die Sammlung ist tatsächlich eine Schatzkammer und eine Wunderkammer, wie sie ja auch immer wieder beschrieben wird. Wir haben auf der einen Seite Guckkästen aus dem 18. Jahrhundert, das sind also Apparate mit einer einfachen Linse und einem Spiegelmechanismus, auf dem Bilder vergrößert werden, sodass ein fast virtueller Effekt entsteht. Wir haben auf der anderen Seite auch Apparate, die das Miteinander oder Ineinanderfließen der Künste zeigen. So gibt es etwa die sogenannten Engelbrechtschen Perspektivtheater, auch das ein Apparat aus dem 18. Jahrhundert, in dem 8 Schichten von Papierbögen, teilweise ausgeschnitten, sozusagen einen kulissenartigen Effekt bieten und man wirklich sehen kann, dass das Konzept des virtuellen Raumes längst vor dem digitalen Zeitalter präsent war.
Es war nicht so ganz leicht, die Sammlung für die Öffentlichkeit zu sichern. Das gelang nur mit der Aufteilung auf 3 Institute, auf IRIS in Köln, das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt und das Filmmuseum in Potsdam. Ist das nicht eigentlich eine Katastrophe?
Dem würde ich tatsächlich energisch widersprechen, denn eine Sammlung von dem Umfang, wie sie die Nekes-Sammlung ist, in deren Zentrum natürlich eigentlich als Kopf auch der Sammler, der inzwischen leider verstorbene Sammler, Werner Nekes steht, erfordert eine Fülle von Expertisen, erfordert eine Fülle von Zugängen. Und eigentlich ist das Konsortium, das sich jetzt gebildet hat, tatsächlich der Versuch, diese Vielstimmigkeit auch durch eine komplexe Organisationsstruktur zu begegnen. Wir haben uns bewusst entschlossen, die Sammlung nicht zu zerschlagen. Die Sammlung wird, das ist auch vertraglich festgelegt, als ideelle Einheit erhalten bleiben. Es wird eine digitale Präsenz geben, wo man zum einen in einem Katalog die Sammlung in ihren Einzelteilen beobachten kann, aber es wird eben auch dort eine Präsentation der Sammlung in ausgewählten Objekten geben, sodass wir hoffen, dass wir nicht nur den inneren Zusammenhang der Sammlung erhalten können, sondern dass wir auch die Zugänglichkeit und Sichtbarkeit massiv erhöhen.
Damit sind Sie jetzt sozusagen schon vom Sammlungserwerb zur Zukunft der Sammlung übergegangen. Das heißt, Sie haben tatsächlich auch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Lage sind, jetzt damit produktiv umzugehen. Das verschwindet nicht im Depot?
Nein, im Gegenteil. Die Erschließungsarbeit wird unmittelbar einsetzen, wird gemeinsam von den drei erwerbenden Institutionen getragen werden. Und das, was immer ein Anliegen für Werner Nekes war, sowohl die breitere Öffentlichkeit, aber auch die forschende Öffentlichkeit zu erreichen, das ist uns eine Verpflichtung, die wir versuchen werden, möglichst schnell und umfassend zu gewährleisten.
Wie kann das praktisch aussehen?
Das kann praktisch aussehen, indem Teile der Sammlung sowohl in Frankfurt als auch in Potsdam in die dortigen Dauerausstellungen bzw. Schaudepots integriert werden. Es kann auch dadurch erfolgen, dass wir etwa in Nordrhein-Westfalen, das war unsere Kölner Initiative, ein Netzwerk verschiedener Museen gebildet haben, die Interesse bekundet haben, die Sammlung zu zeigen. Und wir in Köln arbeiten ganz konkret an einem Projekt gemeinsam mit dem Wallraf-Richartz-Museum, Teile der Sammlung als Anfang der Öffentlichkeit in kuratorischen Interventionen im Rahmen der Schausammlung zu zeigen. Das heißt, es gibt eine Fülle von Ideen, es gibt eine Fülle von Konzepten, mit dieser Sammlung zu arbeiten und sie tatsächlich lebendig zu halten.
Und es gibt wahrscheinlich auch eine Menge Arbeit, denn zu Wesen von Privatsammlungen gehört es häufig, dass die nicht sehr gut katalogisiert sind.
Ich bin sehr dankbar, dass Sie den Punkt erwähnen. Tatsächlich gibt es eine Grunderschließung und wir sind sehr dankbar, dass es die gibt. Aber die Umwandlung einer Privatsammlung in eine öffentliche Sammlung erfordert doch nochmal ganz andere Maßnahmen der Erschließung und auch der Katalogisierung. Und das ist nun unsere vornehmste und dringlichste Aufgabe, das zu leisten, wobei wir uns bemühen werden, die Ergebnisse auch schon während des Prozesses so zugänglich zu machen, dass weiterhin mit der Sammlung gearbeitet werden kann, dass es weiterhin auch Leihgaben für Ausstellungen geben kann, sodass sie eben nicht im Depot oder im Schatzkästchen verschwindet, sondern dass sie wirklich öffentlich und öffentlich sichtbar wird.
Der Leiter der Theaterwissenschaftlichen Sammlung der Universität Köln, Peter Marx, über den Ankauf der Sammlung des Experimentalfilmers Werner Nekes. Von Montag an wird das öffentliche Leben wieder weitgehend zum Stillstand kommen. Vieles ist ja schon seit Mitte März nicht mehr so wie vorher. Große öffentliche Veranstaltungen gibt es praktisch nicht. Kongresse, Eröffnungen, Messen, all das wird normalerweise von Fotografen dokumentiert und natürlich auch all das, was in Theatern und Opernhäusern geschieht. Das ist die Arbeitswelt von Thomas Aurin, einem der bestbeschäftigten Theaterfotografen Deutschlands, der unter anderem an der Berliner Volksbühne, am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und bei den Salzburger Festspielen arbeitet. Ich habe ihn vorhin gefragt, wie sich sein Alltag verändert hat in diesem Jahr.
Innerhalb von einer Woche ist sozusagen alles an Aufträgen gecancelt worden. Im März ging das los, April, Mai, Juni, so gut wie keine Arbeit für mich so in den Theatern. Ich hatte das Glück, dass im Juli ein paar Produktionen wieder angelaufen sind, vorbereitet worden sind für die nächste Spielzeit. Dann war eine Weile die Sommerpause, die es im jeden Jahr gibt, die kommt zum guter Letzt auch noch dazu. Und ab September, Oktober lief es langsam wieder an. Ich würde fast sagen, so die Auftragslage für mich ist fast so wieder erreicht, wie sie im letzten Jahr zum gleichen Zeitpunkt auch war.
Sind ja viele Selbstständige im Kunst- und Kreativbereich bedroht durch die Corona-Pandemie, existenziell zum Teil. Wie schätzen Sie die Lage ein bei Ihren Kolleginnen und Kollegen?
Also im persönlichen Kreis habe ich zwei, drei Theaterfotografen, die ähnlich wieder in die Puschen gekommen sind, wie es mir auch gegangen ist. Von einem habe ich gehört, dass aber seine Auftragslage fast auf null ist. Ich kenne ein paar Regisseure, die im freien Bereich arbeiten, die keine Produktion machen können. Das hat sich wirklich gravierend verändert und da ist die Lage also bis zu dem jetzigen Zeitpunkt sehr angespannt. In meinem Umkreis oder im Bekanntenkreis ist doch eher so, dass es ein großer Einschnitt nach wie vor ist, was die Arbeit betrifft und was das Einkommen betrifft.
Auch wenn es jetzt von Montag an keine Vorstellung mehr geben wird, die Theater dürfen ja weiter proben. Heißt das auch, Sie fotografieren weiter in den Theatern, bei den Proben zum Beispiel?
Ja, davon gehe ich jetzt mal aus. Also das ist tatsächlich immer ein Warten auf den nächsten Tag. Was ich jetzt in letzter Woche angefangen habe, das sieht im Moment so aus, dass ich die nächste Woche zu Ende fotografieren kann.
Was fotografieren Sie da im Augenblick?
Wahlverwandtschaften im Schauspiel Frankfurt. da bin ich sozusagen nächste Woche zu einer weiteren Probe und im Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Räuber der Herzen, da werde ich nächste Woche auch, so hoffe ich, wieder im Einsatz sein. Und eine dritte Geschichte, da weiß ich tatsächlich noch gar nichts, da muss ich heute nochmal telefonieren, das ist an der Schaubühne. Wie gesagt, also im Moment sieht es so aus, die Pläne für die nächste Woche sind erstmal gemacht, aber ich muss tatsächlich abwarten, wie das der Montag weiterhin möglich macht.
Das Fotografieren aber bei Ihrer Arbeit, das hat sich wahrscheinlich auch verändert. Also Sie müssen jetzt auch Hygienekonzepte einhalten und sehen, wo Sie mit Ihrer Kamera überhaupt noch agieren dürfen.
Ja, klar. Also da muss ich auch sagen, zum Glück gibt es deutliche Ansagen. Also für mich jetzt auch erleichternd, dass jemand kommt und sagt, so und so, da kannst du hin. Die drei Reihen sind für dich. Und manchmal gehe ich gerne auf die Bühne. Da ist die Sache klar, dass ich das erstmal so nicht mache. Und verändert hat sich das natürlich gradieren. Durch die Abstandsregeln ist es auch in der Regel aber doch so, dass die Schauspieler auf der Bühne weiter über die Bühne verteilt sind als früher. Und das ist tatsächlich ein anderes Fotografieren. Also
Sie kriegen die nicht alle drauf.
Ja, man kann sich sozusagen in die 10. Reihe begeben und dann Zentralperspektive und schön mit dem gehörigen Abstand die ganze Bühnenbreite abfotografieren. Aber das ist, kann man sich ja leicht vorstellen, nicht so spannend.
Ist denn der Lockdown, ist die leere Bühne ein interessantes Thema für Fotografie?
Also ich habe tatsächlich die leeren Bühnen ein bisschen fotografiert. Aber nur so als Bestandsaufnahme am Anfang. Jetzt ist es zum Glück anders, dass die Proben weitergehen und dass die Bühne nicht leer bleibt. Und nur das Arbeitslicht erleuchtet und der eiserne Vorhang unten ist. Aber sonst lasse ich, glaube ich, die Finger weg jetzt vom leeren Bühnenhaus. Das ist nicht so positiv.
Theaterfotografie in Zeiten von Corona. Heute ist der neue Hauptstadtflughafen BER eröffnet worden. Wobei, so richtig neu ist der ja eigentlich nicht. Das wäre er vor 8 Jahren gewesen, als zum ersten Mal die Umzugswagen von Tegel Richtung BER rollten. So groß der Aufschrei damals war, so still war es heute. Keine Party. Passt auch nicht in die Zeit. Die Branche ist tief in der Krise und Partys gibt's eh keine. Das neue Terminal des Architekturbüros von Gerkan, Mark und Partner ist architektonisch, so konnte man sehen, schlicht, aber recht wohnlich für einen Großflughafen. Und wie bei allen Großbauten gibt es auch Kunst zu sehen am Bau. Die Installationen und Objekte, die waren allerdings, anders als der Flughafen selbst, rechtzeitig fertig, vor 8 Jahren. Claudia von Laak ist mit uns am BER verabredet.
Wir treffen uns unter dem roten Teppich. Wetten, dass dieser Satz bald häufig zu hören sein wird am BER, dass das monumentale Werk der kalifornischen Künstlerin Pei White zum Aushängeschild des Flughafens wird? Wer vom unterirdischen Flughafenbahnhof mit der Rolltreppe hoch in die Abflughalle fährt, sieht als erstes den 1000 Quadratmeter großen fliegenden Teppich unter der Decke schweben. Hauchdünne Aluminiumbänder verwoben zu einem filigranen Objekt. Flughafensprecher Daniel Toxdorf.
Der rote Teppich ist für uns erstmal ein Willkommensgruß. Ein fliegender Teppich erzählt Geschichten, ist auch die Verbindung, quasi die Schwelle zwischen innen und außen und die Reisenden eigentlich auch zum Fliegen einladen.
Magic Carpet lautet der offizielle Titel des Kunstobjekts, das bereits seit 8 Jahren majestätisch in der lichtdurchfluteten Abflughalle schwebt. Es sei für sie das erste Mal gewesen, dass sie keine Terminprobleme hatte, erzählt Pei White in einem Künstlergespräch und lacht.
Like magical transportation, which we know doesn't exist.
Das ist eine magische Art der Fortbewegung, von der wir wissen, dass es sie nicht gibt. Es ist auch die Idee, dass dieses Objekt ausfranst, das Gefühl von Instabilität in einem sehr starren Raum, ein Monster in einer klaren Geometrie, und das war mein Anliegen.
Wer die Sicherheitskontrollen passiert hat und einen Blick auf das Flugfeld wirft, der entdeckt als nächstes Gadget, ein Werk von Olaf Nicolai. Eine überdimensionale weiße Perlenkette, die eine der Fluggastbrücken umschlingt.
Das sind einzeln ansteuerbare, leuchtende Kugeln, die sich wie so ein Armband um die Brücke legen. Und sie sind tatsächlich einzeln ansteuerbar und sie werden dann nachts auch leuchten und sind so natürlich auch für ankommende Fluggäste ein kleines Aushängeschild unseres Flughafens.
Am BER dominieren natürliche Materialien, Beige und Brauntöne. Die Check-in-Schalter sind mit Nussbaumholz verkleidet. Der Fußboden besteht aus hellen Natursteinplatten. Beruhigend für die Augen. Im Ankunftsbereich blinkt und glitzert es allerdings am Boden. Oliver Stürmer und und Ziska Bogmann haben 5000 Münzen in die Steinplatten eingelassen. Sterntalerhimmel lautet ihr Werk.
Also die Geschichte kurz ist ja die, dass ein Mädchen sehr arm, ein Waisenkind eigentlich durch die Landschaft geht und trotzdem also aus reiner Nächstenliebe also das bisschen gibt, was sie eigentlich schon gar nicht mehr hat und am Ende göttlich belohnt wird, in der ihr in ihre Schürze und ihre die Sterne reinfallen, die sich zu Geld verwandeln.
Auf den ersten Blick sieht es aus, als habe jemand ein Portemonnaie verloren, als seien die Münzen willkürlich auf dem Fußboden verstreut. Wer aber genauer hinschaut und sich die Zeit vertreiben muss, weil das Flugzeug mal wieder Verspätung hat, der sieht ein Muster.
Der eine Kreis ist die nördliche Hemisphäre der Sterne und der andere ist die südliche Hemisphäre der Sterne. Und da sind mehr so exotische Orte, was auf den Münzen zu erkennen ist. Und der nördliche Hemisphäre, da sind alles, was fliegt, von Engel bis Bienen bis Astronauten und auch Vögel natürlich.
Fliegende Fische nicht zu vergessen.
Fliegende Fische.
Ein Wimmelbild, mit dem man sich stundenlang beschäftigen kann. Erste Tests haben ergeben, die Erwachsenen stolzieren oft darüber hinweg. Manche nehmen die Münzen gar nicht wahr. Die Kinder dagegen, sie stürzen sich darauf.
Die sind auch dichter beim Boden, ne?
Leider gab es in den letzten Jahren ohne Flugbetrieb einige Versuche, Münzen zu stehlen. Wer waren die Täter? Man weiß es nicht. Das Künstlerpaar ist enttäuscht.
Und das ist eigentlich sehr schade, weil die Münzen sind nichts wert. Das ist auch was sehr schade ist, dass sie nicht nur die Münze klauen, sie beschädigen den Stein massiv.
Die Hoffnung von Oliver Störmer und Ziska Bogmann, wenn der BER in Betrieb geht, wird der Ankunftsbereich dauerhaft belebt sein und wohl auch überwacht. Umso mehr freuen sich die beiden auf den Start des Hauptstadtflughafens. Ihr Kunstwerk Sterntalerhimmel habe auch nach so vielen Jahren Wartezeit immer noch Bestand.
Natürlich, ja, wir stehen voll dahinter.
Der BER, heute eröffnet mit echter Kunst und echten Flugzeugen. Wir haben ihm bereits nachgerufen, dem Schauspieler Sean Connery, und auch die Kulturmeldung mit Susanne Lurwig beginnen mit Nachrufen auf ihn.
Ja, denn nicht nur die Filmwelt, auch die Produzenten der Bond-Werke und Fans weltweit äußern sich betroffen über den Tod des Darstellers. Und eben auch die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon, die twitterte, unsere Nation trauert heute um einen ihrer meistgeliebten Söhne. Nicht nur Schottland, auch die ganze Welt werde ihn vermissen. Der aktuelle Bond-Darsteller Daniel Craig, der hofft, dass Connery, egal wo er sich nun befindet, einen Golfplatz haben wird. Denn der aus Schottland stammende Sport zählte zu den Hobbys des Darstellers, der weitaus mehr Filme mit seinen Auftritten adelte als die Bond-Reihe. Als überzeugter Schotte mit Wohnsitzen auf der ganzen Welt dürfte ihn aber dennoch vermutlich besonders der Highlander-Film gefreut haben, der zu großen Teilen im schottischen Hochland gedreht wurde. Die neuen Corona-Maßnahmen sorgen nach wie vor europaweit für Unmut in der Kulturwelt, unter anderem bei den Mitgliedern der Buchbranche in Frankreich. Buchhändler können unter anderem nicht verstehen, dass ihre Geschäfte im Gegensatz zu Baumärkten und Weinhändlern als nicht lebenswichtig gelten und sie deshalb schließen müssen. Herr Präsident, entscheiden wir uns für die Kultur, indem wir die Buchhandlung wieder öffnen, lautet eine von Schriftstellern, Verlegern und Buchhändlern unterzeichnete Petition an Frankreichs Staatsoberhaupt Emmanuel Macron. Aus Solidarität mit den unabhängigen Buchhändlern haben mehrere Literaturakademien die Verkündigung ihrer Preise verschoben, darunter auch die renommierte Akademie Goncourt. Der Prix Goncourt sollte am 10. November bekannt gegeben werden. Während in Frankreich der Lockdown schon seit gestern wieder verschärft ist, dürfen wir noch das Wochenende, sofern wir denn können, über Kunst und Kultur verfügen. Und Kultur, so betonte auch noch einmal Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, sei ein wichtiges Element des gesellschaftlichen Lebens und eben kein Luxusgut für ein paar wenige. Wegen der erneuten Zwangspause seien viele Kulturschaffende in ihrer Existenz bedroht, sagte Steinmeier. In München protestierten unter anderem deshalb vermutlich Theatermitarbeiter mit einer Menschenkette gegen die Corona-bedingten Schließungen ihrer Häuser. Sie waren mit Flatterband verbunden, um sich nicht an den Händen halten zu müssen und Abstand wahren zu können. In Zeiten der Pandemie halten wir es für eine offene und demokratische Gesellschaft für unabdingbar, dass Räume für Austausch und künstlerische Auseinandersetzungen gegeben werden, teilten die Organisatoren von den Münchner Kammerspielen mit. Sie betonten, es geht um den Erhalt des Kultursektors und nicht darum, die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie anzuzweifeln.
Susanne Lurwig mit den Kulturnachrichten. Dankeschön. Nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk die Informationen am Abend. Darin natürlich die Corona-Lage in Deutschland und die Entscheidung für einen Lockdown in Großbritannien. Fürs Zuhören bei Kultur heute dankt Jörg Biesler.